Ich mache mir ständig Sorgen darüber, was andere über mich denken und lasse mich davon zurückhalten. So langsam weiß ich gar nicht mehr, was ich selbst überhaupt noch will. Das wäre so ein Eingeständnis von jemandem, der Menschenfurcht hat. Was denken die anderen? Diese Frage kann übermächtig werden. Dann haben wir Angst davor, unsere Meinung zu äußern in Situationen, wo das durchaus angemessen wäre und wo es das Gespräch auch bereichern würde. Wir haben ständig so ein latentes Gefühl, dass die anderen mit uns unzufrieden sind und denken immer, ja, habe ich da was falsch gemacht? Und dann sprechen wir jemanden an und sagen, oh, vor 2 Wochen habe ich was gesagt, sorry, dass ich das vielleicht verletzt hat. Und der andere guckt uns an und sagt, was, wir haben vor 2 Wochen geredet? Keine Ahnung, kein Problem auf jeden Fall. So dieses ständige Gefühl, dass andere mit mir unzufrieden sind. Oder man tut Dinge, die man eigentlich gar nicht tun will und später bereut. Das kann sogar so weit gehen, dass ganze Lebensentscheidungen so fest zementiert sind, dass das gesamte Leben in eine Richtung geht, wie man es überhaupt nicht möchte eigentlich und es nur getan hat, weil jemand anders das von einem erwartet hat. Vielleicht fällt es jemandem schwer, eigene Entscheidungen zu treffen und man tut einfach lieber, was andere sagen. Das ist dann das Einfachste, hat man keine Verantwortung, muss sich nicht irgendwie erklären. Man kann einfach mitschwimmen mit dem, was andere vorgeben. All das wären so Anzeichen dafür, dass diese Frage, was denken die anderen über mich, sehr dominant in unserem Denken geworden ist. Menschenfurcht nennt das die Bibel. Die Angst davor, was andere Menschen wohl von mir denken, und zwar in so einem Maße, dass es mein Handeln beeinflusst. Und über diese Menschenfurcht spricht Jesus im Lukas-Evangelium, 12. Kapitel, die Verse 4 bis 7. Und das wollen wir uns einmal anschauen, das ist der heutige Predigttext. Meine Freunde, sagt Jesus, meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann 5 von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Jesus zeigt uns hier 2 wichtige Prinzipien, wie wir Menschenfurcht überwinden können. Und das erste Prinzip, was er anwendet und was wir auch anwenden können, ist, dass wir Menschenfurcht hinterfragen. Hinterfrage deine Angst vor der Meinung anderer Menschen. Jesus tut das in Vers 4, dahinter fragt er die Menschenfurcht. Er sagt, meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten können, aber darüber hinaus nichts anhaben können. Jesus spricht hier natürlich aus der Einheit mit Gott. Für ihn war offensichtlich, dass das ewige Leben gegenwärtig ist, dass er ewig leben wird. Und er wusste auch, dass wir als seine Jünger das tun werden. Und er sagt, durchdenkt das mal. Was können Menschen euch denn eigentlich Schlimmes tun? Selbst wenn es zum absolut Äußeren kommt. Und für die Jünger damals war das tatsächlich eine reale Möglichkeit, weil die ja unter Verfolgung litten. Aber selbst wenn es dazu kommt, dass euch jemand tötet, dann seid ihr immer noch bei Gott geborgen. Dann kommt ihr in den Himmel und seid dort in ewiger Glückseligkeit. Ihr braucht also keine Menschen zu fürchten. Nun ist das, dem Herrn sei Dank, nicht unser Horizont, dass wir Angst haben müssen, dass andere uns töten aufgrund unseres Glaubens. Aber wir können hier dieses Prinzip übernehmen, was Jesus tut, nämlich einmal die Menschenfurcht hinterfragen und dass wir uns fragen, ist das, was wir eigentlich so groß malen als Angst, ist das wirklich real? Brauchen wir davor wirklich Angst haben? Nach diesem Prinzip wollen wir mal unsere Menschenfurcht, die wir so haben, hinterfragen. Was denken andere über uns, fragen wir uns. Und eine erste Antwort darauf lautet, gar nichts. Die Menschen denken weit weniger über dich nach, als du das meinst. Denn Menschen sind vor allem mit sich selber beschäftigt. Kennen wir von uns selbst. Wir denken nicht permanent darüber nach, was denke ich jetzt über Thomas. Das füllt nicht mein Denken, sondern ich habe mein Leben, ich habe meine Probleme, meine Situation und ich muss damit klarkommen. Und ich mache mir allermeist Gedanken über mich selbst. Also andere Menschen sind nicht dabei, dich permanent zu beurteilen. Es ist nicht, dass die ganze Welt auf dich schaut und sagt, wie verhält er sich jetzt? Woher kommt es dann, dass du trotzdem diese Unsicherheit spürst? Es liegt daran, dass du deine eigene Unsicherheit auf andere projizierst. Diese Unsicherheit ist nicht in denen, diese Kritik ist nicht in denen, sie ist in dir selbst drin und du projizierst sie in andere hinein. Und dann denkst du, die anderen beurteilen dich permanent. Das tun sie aber nicht. Die allermeisten Menschen denken über sich selber nach. Psychologen gehen davon aus, dass der Mensch so ungefähr 50.000 Gedanken am Tag denkt. Also 50.000 Mal poppt irgendwas in uns hoch wie, oh, kein gutes Wetter heute oder oh, ist ja ganz schön kühl heute oder sowas in der Art und Weise. 50.000 kleine Gedankenfetzen pro Tag. Und selbst wenn es so wäre, dass jetzt zum Beispiel dein Arbeitskollege mal 10 Gedanken an dich verschwendet und sagt, der Pulli, den er heute anhat, ist wirklich nicht so toll oder der sieht ja komisch aus oder so. Dann reden wir von 10 Gedanken im Verhältnis zu 50.000. Das wären 0,02%. 99,98% denkt er an etwas völlig anderes. Es ist ihm ganz egal, er beurteilt dich nicht. Wenn wir denken, dass andere uns beurteilen, ist es unsere eigene Unsicherheit, die wir in sie hinein projizieren. Und selbst wenn eben mal so ein Urteil zustande kommt, also diese 0,02% dann tatsächlich mal passieren, müssen wir uns eine zweite Sache darüber klar werden, nämlich, dass das Urteil von anderen höchst subjektiv ist. Das sind Gedanken. Und was sind Gedanken? Das ist irgendwas, was aus der Situation heraus hochpoppt. Das hat etwas mit deren Situation zu tun, mit deren Befindlichkeit. Aber das ist nicht objektive Wahrheit, vor der wir erstarren müssten und sagen, oh, das hat er jetzt gesagt. Das ist einfach nur aus dem Affekt heraus. Stellt euch vor, eine Frau fährt durch ein Wohngebiet, Tempo 30. Und sie fährt 30, wie sie soll. Und plötzlich taucht hinter ihr ein Fahrzeug auf und sie sieht den Mann im Rückspiegel und der Mann ist am Schimpfen. Sieht sie, wie er sich da aufregt. Ne? Und dann stellt sie sich vor, dass er sagt, ja, Mensch, weißt du nicht, wo das Gaspedal ist und willst du mir hier einen vorfahren? Wollen wir Fahrschule üben oder so? Sowas in der Weise flucht er da vor sich hin. Fakt ist, dass diese Frau sich richtig verhält. Kann zwar sein, dass auch hier einige von uns für den Mann Sympathie haben und sagen, ja, das ärgert mich auch. Aber sorry, Männer, es ist einfach so, in der 30-Zone muss man 30 fahren. Das ist die Straßenverkehrsordnung. Also nur weil diese Frau beurteilt wird von jemand anders, der dahinter ihr fährt, heißt es noch lange nicht, dass sie im Unrecht ist. Sie ist objektiv im Recht. Und das ist etwas, was man immer wieder auch beobachten wird, dass die Urteile anderer Menschen über mich etwas ganz Subjektives sind. Das sagt letztendlich mehr über die aus als über mich. Dieser Mann ist offensichtlich gestresst, dass er sich darüber so aufregt, dass die Frau 30 fährt. Oder vielleicht hat er auch ein Aggressionsproblem und müsste mal zum Psychotherapeuten oder ähnliches. Ja, das sagt nichts über die Frau, das sagt etwas über ihn. Und das können auch wir sagen. Leute, die mich beurteilen, diese Urteile sagen zunächst einmal etwas über die aus, weniger über mich. Und schließlich muss man sich klar machen, selbst wenn man es theoretisch wollte, es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Es geht nicht. Stellen wir uns vor, die Frau versucht es nun und sagt, okay, der Mann regt sich dahinter auf, ich will ihn jetzt auch nicht provozieren, also fährt sie hoch auf 50. Und die beiden rauschen dann mit 50 durchs Wohngebiet. Fahren sie an einem Spielplatz vorbei, auf dem Spielplatz betreuen drei Muttis ihre Kinder und sie sehen diese Autos da mit 50 vorbeirauschen und die sind empört. Was ist denn das? Was sind das für Idioten, die da mit 50 durch die Fußgängerzone fahren? Wissen die nicht, dass hier mal unsere Kinder spielen? Die gefährden das Leben unserer Kinder. Da hat sich jetzt die arme Frau, die versucht hat, sich der Meinung ihres Hintermannes anzupassen, hat sich nun ein neues Urteil eingefangen. Und das ist so ein Paradebeispiel. Egal, was du machst, du wirst niemals alle zufriedenstellen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und darum sollte man es auch gar nicht erst versuchen, weil dann gerät man komplett zwischen die Stühle. Wenn wir also mit Menschenfurcht zu tun haben, dann ist das das Erste, was wir machen können, das erste Prinzip, was wir hier von Jesus lernen können. Wir können unsere Menschenfurcht hinterfragen. Und je mehr wir das tun, desto mehr stellen wir fest, Menschenfurcht ist eigentlich eine Fata Morgana. Da ist viel heiße Luft, aber da ist wenig Substanz. Da spiegelt sich vielleicht ein Schreckgespenst. Oh, was denken die anderen bloß über mich? Aber dann hält man das mal aus und untersucht das mal, was da eigentlich für eine Substanz dahinter steckt. Und dann wird man merken, die anderen denken gar nicht über mich nach. Die haben ihre eigenen Probleme und denken über sich selbst. Das, was ich da empfinde, das ist meine eigene Unsicherheit, die ich in sie hineinprojiziere. Wenn man dann weiter guckt und schaut, was da für Substanz hinter ist, wird man merken, die paar Urteile, die wirklich gegen mich gerichtet sind, die sind völlig subjektiv, aus dem Affekt heraus. Und das sagt mehr über die Person, die da urteilt, als über mich aus. Und dann begegnet die Person ein paar Minuten später jemand anders und urteilt genau das oder fällt genau das gleiche Urteil über die. Warum? Weil es gar nicht mit der Person zusammenhängt, sondern mit dem Inneren dieser Person, die ständig urteilt. Und schließlich muss man sich klar machen, man kann es gar nicht allen recht machen, selbst wenn man es wollte. Man sollte es nicht versuchen, denn da gerät man nur zwischen die Stühle. Wenn wir das so untersuchen, stellen wir fest, es ist viel heiße Luft und wenig Substanz. Und dann beginnt die Menschenfurcht zu bröckeln. Und dann können wir Jesus' zweites Prinzip anwenden, was vielleicht das Wichtigere ist oder das Entscheidende ist, um uns auch dauerhaft von der Menschenfurcht fernzuhalten. Nämlich lernen, sich in Bezug auf mein Selbstbild, sich auf Gott zu verlassen, auf den Herrn. Jesus sagt das in drastischen Worten in Vers 5, indem er ausdrückt, Gott ist die entscheidende Macht. Es gibt nur eine entscheidende Macht, auf die wir uns ausrichten sollen und von der wir uns abhängig machen sollen, und das ist Gott. Er sagt in Vers 5, ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt, also nicht Menschen, sondern wen ihr wirklich fürchten sollt. Fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Das sind natürlich ziemlich heftige Worte, die auch vielleicht ungute Erinnerungen an irgendwelche Kindheitserinnerungen wecken, wo man vielleicht manipuliert wurde mit solchen Hab Angst vor Gott und räum dein Zimmer auf Sprüchen. So sollten wir es aber nicht lesen, sondern Jesus macht hier nur ein drastisches Beispiel, um klarzumachen, dass der Einzige, von dem wir wirklich abhängig hier sind, ist Gott. Und er hat wirklich unser Leben und unsere Existenz in der Hand. Nicht, dass er uns real in die Hölle werfen würde, sondern dass er wirklich unser Leben hält und trägt. Und diese Furcht, von der Jesus hier spricht, ist nicht ein Zittern und ein Angst haben vor dem bösen Gott, dass der mir eine wischt oder so, sondern es ist eine Ehrfurcht, ein Respekt, ja, vor jemandem, der weiß, woher sein Leben stammt und wer sein Leben in der Hand hat. Wenn uns das klar ist, dann wächst in unserem Herzen eine Ehrfurcht vor Gott, ein Respekt vor dem, der uns das Leben schenkt. Und das wäre in Bezug auf die Frage, wie wir mit Menschenfurcht umgehen, sehr, sehr wichtig. Die Frage, die dahinter steht, ist, was ist eigentlich der entscheidende Faktor für mein Selbstbild? Was beeinflusst eigentlich mein Selbstbild, wenn ich sage, das ist mein Wert oder das soll ich tun, das ist der Plan für mein Leben? Wer bestimmt darüber eigentlich? Wenn wir da nicht eine Ehrfurcht vor Gott entwickeln und uns auf Gott bewusst ausrichten, kann es ganz leicht kommen, dass wir uns von anderen so sehr beeinflussen lassen und eine Menschenfurcht entwickeln. Ich möchte mein Selbstbild von Gott her gewinnen. Ich möchte mein Selbstbild auf Gott gründen. Das bedeutet im Wesentlichen drei entscheidende Punkte. Zum einen, dass Gottes Urteil über mich entscheidend ist. Nicht das Urteil anderer Menschen, sondern das, was Gott über mich sagt. Und Gott sagt zu mir, du bist mein geliebtes Kind, du bist unendlich wertvoll. Jesus führt das in Vers 6 und 7 aus, wenn er sagt, welchen Wert hat schon ein Spatz? Man kann 5 von ihnen für einen Spottpreis kaufen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Jesus sagt, Gott ist, oder du bist so wertvoll für Gott, dass er jedes Detail von dir kennt. Jedes Haar auf dem Kopf hat er gezählt. Und du bist für ihn wertvoll, mehr als ein ganzer Spatzenschwarm. Für Gott bist du ein geliebtes Kind. Und er spricht dir diesen Wert zu. Und das ist das einzige Qualitätsurteil, was ich über mich akzeptieren möchte. Nicht das, was andere sagen, sondern dass Gott mich als sein Geschöpf anerkennt und sagt, ja, es ist sehr, sehr gut. Als zweites, wenn wir unser Selbstbild auf Gott gründen wollen, ist es wichtig, dass wir seinen Maßstab anlegen. Wir sind ja immer damit konfrontiert, dass wir eine Entscheidung treffen müssen und diese Entscheidung wird dann auch von anderen kommentiert und gesagt, ja, das ist gut, mach das nicht, mach das so. Aber der entscheidende Maßstab ist doch nicht, was andere sagen, sondern was Gott sagt in seinem Wort, was in der Bibel steht. Gott gibt uns doch in der Bibel einen Kompass dafür, was wir in unserem Leben tun sollen und wie wir Entscheidungen treffen sollen. Nun ist die Bibel ein dickes Buch und es ist die Frage, was und wie man das interpretiert. Aber Jesus gibt uns so einen Kern, eine Komprimierung davon, wie unser Maßstab aussehen soll, wenn er sagt, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist so in einer Nussschale der Maßstab, den Gott uns gibt und den ich folgen möchte. Nicht das, was andere sagen, ist entscheidend, sondern drückt das, was ich tue, Liebe zu Gott aus, liebe ich damit meine Mitmenschen. Das ist der entscheidende Maßstab, nach dem wir uns richten sollten. Und schließlich drittens ist wichtig, wenn wir unser Selbstbild auf Gott gründen wollen, dass wir seinem Auftrag folgen. Und dieser Auftrag lautet, allgemein gesprochen, sei du selbst. Sei du selbst, sei niemand anders als wie ich dich erschaffen habe. Gott hat uns ja nicht ohne Grund so gemacht und konzipiert, wie wir sind, sondern er hat Dinge in uns hineingelegt, Wünsche, Begabungen, Pläne und Träume, damit wir das entfalten. Das ist der Plan, den Gott in unserem Leben hat, dass wir uns entwickeln. Ein Tischler, der ein Möbel konstruieren möchte, wo man drauf sitzt, der macht keinen Tisch. Ja? Sondern wenn er ein Möbel haben will, wo man drauf sitzt, der konstruiert einen Stuhl. Ja, es macht keinen Sinn, einen Stuhl zu machen und zu sagen, dann du sollst ein Tisch sein. Und das können wir parallel dazu sehen, wie Gott uns erschafft. Er legt nicht Begabungen und Vorlieben in uns hinein und sagt dann, ja, aber du musst ganz anders sein. Sondern der Plan für dein Leben ist, dass das, was in dir ist, dass du das entwickelst und zur vollen Blüte bringst. Wir wollen unser Selbstbild von Gott her bestimmen lassen und nicht von Menschen. Und das bedeutet, dass wir sein Urteil über uns annehmen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass sein Maßstab für uns gilt, die Bibel, Gottes Wort, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst und dass sein Auftrag für uns entscheidend ist, dass wir das, was in uns liegt, entfalten. Wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen und uns fragen, wie gehen wir jetzt mit Kritik von anderen um? Es passiert ja ständig, dass an uns was herangetragen wird, was wir tun sollen oder dass wir bewertet werden, dass wir das mitbekommen. Wie sollen wir jetzt damit umgehen, wenn wir diese beiden Prinzipien, die Jesus uns hier gibt, anwenden? Man kann zunächst einmal sagen, ich akzeptiere keine Meinung über mich außer die Meinung Gottes. Ich akzeptiere keine Meinung über mich, außer die Meinung Gottes. Das ist im Prinzip richtig, allerdings muss man das ergänzen. Und zwar, indem wir sagen, dass Gott durchaus durch Menschen zu uns spricht. Ja, also zu sagen, ich akzeptiere nur Gottes Meinung, ist richtig, aber bedeutet nicht, dass wir jetzt nur auf die Bibel schauen und völlig beratungsresistent sind für alles, was unsere Freunde uns sagen. Das nicht. Sondern wir müssen schon uns bewusst machen, dass Gott auch durch andere Leute zu uns spricht. Und zwar nicht selten. Das ist der Regelfall, dass er das immer wieder tut. Um jetzt aber herauszufinden, was ist denn wirklich Gottes Wort an mich durch andere Menschen? Wenn du mir jetzt was sagst, woher weiß ich, dass Gott mir da einen Impuls gibt? Dafür ist es notwendig, das, was andere mir sagen, zu bewerten, zu sieben, könnte man sagen. Und zwar mit einem dreifachen Sieb. Wir können uns drei Fragen stellen und so Dinge aussieben, wo wir merken, nee, das kommt nicht von Gott, das muss von Menschen kommen. Aber was dann nach dieser dreifachen Siebung übrig bleibt, das sollten wir dann auch tatsächlich als Gottes Weg oder als Gottes Impuls annehmen. Das Erste, was es auszusieben gilt, sind allgemeine Verdammungsurteile. Alles, was so an uns herangetragen wird nach dem Motto, du bist ein Versager oder du schaffst das sowieso nicht oder du hast es ja nie drauf gehabt. Das sind ja so allgemeine Verdammungsurteile und das kann gleich auf den Müll. Da brauchen wir uns gar nicht mit beschäftigen, weil es ist unmöglich, dass der Gott, der zu uns sagt, du bist mein geliebtes Kind, uns ein allgemeines Verdammungsurteil durch andere Menschen übermitteln möchte. Das sieben wir als Erstes aus. Das Zweite, was wir aussieben, ist das, was dem Maßstab Gottes widerspricht. Ja, haben wir ja gehört, Maßstab Gottes, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, die Bibel. Und wenn jetzt an uns herangetragen wird etwas, was dem widerspricht, wo wir sagen, nee, das kann nicht Gottes Wille sein, weil das Menschen verletzt oder weil das Gott in massiver Weise Unehre bringt, dann sieben wir das genauso aus, weil es nicht sein kann, dass Gott durch Menschen mir etwas sagt, was er in der Bibel verbietet oder was seinen Prinzipien widerspricht. Und schließlich sieben wir das aus, was meinem Auftrag zuwiderläuft. Wir erinnern uns, was wir gesagt haben, mein Auftrag ist das zu entfalten, was Gott in mein Herz gelegt hat, was da an Träumen und an Vorlieben und auch an Begabungen ist, dass das zur Geltung kommt. Das heißt, wenn jemand etwas an uns heranträgt, wo wir uns verbiegen müssen, wo wir sagen müssen, das ist einfach, das bin nicht ich, dann können wir es getrost aussieben. Ich akzeptiere keine Meinung über mich, außer die Meinung Gottes. Richtig, aber wenn wir etwas, was Menschen uns sagen, durch dieses dreifache Sieb sieben, also Verdammungsurteile raus, prüfen, ob es Gottes Maßstab entspricht und dass es nicht meinem Auftrag zuwiderläuft, wenn wir das so durchsieben und da bleibt das was übrig, ein wichtiger Impuls, dann sollten wir das auch ernst nehmen. Wir sollten uns korrigieren lassen von unseren Mitmenschen und dafür offen sein, dass Gott uns durch sie einen Impuls gibt, der uns hilft und wachsen lässt und weiterbringt. Was denken die anderen über mich? Über Menschenfurcht haben wir uns heute Gedanken gemacht und ich möchte noch einmal so das Wichtigste, was wir bis jetzt in diesem Gottesdienst gesagt haben, zusammenfassen, dass wir das parat haben, also eine Wiederholung. Wir haben zunächst gesagt, dass diese Frage, was denken andere über mich, durchaus auch Berechtigung hat. Denn Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Und darum ist es nicht trivial, auch zu gucken, wie ich auf andere wirke und wie ich mich in eine Gemeinschaft einfügen kann. Das ist wichtig. Aber wichtig ist auch, dass diese Frage nicht dominant wird, sonst entwickeln wir mit der Zeit eine Menschenfurcht. Und das macht uns unglücklich und es hindert uns auch daran, nach Gottes Willen zu leben. Jesus gibt uns zwei wichtige Prinzipien, wie wir Menschenfurcht begegnen. Zunächst einmal müssen wir lernen, unsere Menschenfurcht zu hinterfragen. Unsere Menschenfurcht ist eine Fata Morgana. Das ist viel heiße Luft und auf dieser heißen Luft spiegelt sich ein Schreckgespenst, vor dem wir erstarren. Aber wenn wir das einmal untersuchen, dann werden wir feststellen, dass die Menschen gar nicht über dich nachdenken, in aller Regel. Das sind 0,02% vielleicht, wo mal jemand über dich nachdenkt. Sondern du projizierst deine eigene Unsicherheit auf andere. Wenn wir dieses Schreckgespenst untersuchen, werden wir feststellen, dass das Urteil von anderen höchst subjektiv und flüchtig ist. Das sind Gedanken aus dem Affekt heraus. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Das sagt nichts über dich aus, sondern vielmehr über den, der über dich ein Urteil fällt. Und schließlich müssen wir uns klar machen, dass wir es nicht allen recht machen können. Es geht gar nicht. So müssen wir unsere Menschenfurcht hinterfragen und dann wird sie auch bröckeln. Dann haben wir die Möglichkeit, uns loszureißen und das zweite Prinzip anzuwenden, was Jesus uns lehrt, nämlich uns ganz auf den Herrn zu verlassen, auch in der Frage unseres Selbstbildes und unseres Selbstwertes. Wir wollen sein Urteil über uns akzeptieren, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wir wollen seinen Maßstab anwenden auf die Entscheidung in unserem Leben, nämlich den Maßstab der Schrift. Und wir wollen seinen Auftrag leben, nämlich dass wir das entfalten, was er in uns hineingelegt hat. Und so lädt Gott uns ein. Er lädt uns ein, löse dich von deiner Menschenfurcht und vertraue dich mir an. Denn es gilt, was in Sprüche 29, Vers 25 steht. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Aber wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Amen.